Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind zu unserem Gastro-Facts-Gespräch, wo sich einem brennenden Thema widmet, das für Kostenexplosionen sorgen kann. Sicher aber einer der großen Kostentreiber ist in der Hospitality-Branche Energie. Heute geht es konkret darum, wie man in der Hotellerie und Gastronomie gezielt Energie sparen kann und damit Kosten senkt. Und zwar mit einfachen Maßnahmen. Mein Name ist Andrin Willi, schön, dass Sie da sind. Ich stelle Ihnen auch gerade unsere Gäste vor. Herzlich willkommen Eva Geilinger, Fachspezialistin Stromeffizienz beim Bundesamt für Energie, Reto Frey, Mitgründer und Leiter Innovation und Projekte bei der Tibitz AG, Gerhard Kramer, Projektdirektor Dach bei Rational AG und Moritz Müllener, Projektleiter EcoGastro bei Earth Effect GmbH. Vielen Dank, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Zeit habt. Wir haben ein großes Thema und wenig Zeit. Darum vorab an euch die Frage ganz, ganz schnell, ganz einfach. Ein Stromspartipp zum Mitschreiben von euch allen.
Machen Sie eine PEIK-Beratung. Das ist mein wichtigster Tipp. PEIK.ch.
Dankeschön. Ja, mit dem Hut, den ich aufhabe, sage ich natürlich ganz klar, alte, ineffiziente Geräte ersetzen durch neue, effiziente Geräte.
Schalten Sie Geräte in den Küchen nur dann ein, wenn Sie es brauchen und lassen Sie es nicht im Leerlauf laufen.
Ich würde sagen, optimieren Sie die Lüftung zuerst. Dort ist ein sehr großer Hebel, dass die nicht die Nacht durchläuft oder nur zu den Betriebszeiten, wo man sie wirklich braucht.
Die wichtigsten Takeouts habt ihr jetzt bereits. Gerhard, Rational hat ja verschiedene Studien gemacht und Großküchen analysiert. Kannst du uns kurz das Vorgehen von solchen Studien erklären? Über die Resultate möchte ich ein bisschen später noch sprechen. Also konkret, wie habt ihr das Betriebsrestaurant der AXA Konzern AG in Köln analysiert? Ein großes Projekt.
Das Schwierigste war erstmal einen Kunden zu finden, der bereit ist, das zu machen. Dann haben wir gesagt, wir wollen einen Kunden, der bereit ist, über einen Zeitraum von 4 Monaten in einer Bestandsküche zu kochen und die Energie- und Wasserverbrauch zu messen, dann die Küche umzubauen und wenn sie umgebaut ist, dann wieder 4 Monate die gleiche Menge Essen in der gleichen Speiseauswahl zu kochen, damit man wissenschaftlich wirklich 1:1 vergleichen kann. Mhm. Und das war das grundlegende Vorgehen und dann zu analysieren, bringt es energetisch was, eine Küche zu modernisieren oder bringt es nichts? Bringt es nichts.
Also sehr ein aufwendiges Thema, wenn man mal messen möchte. Und Zahlen sind ja die Grundlage, also dass man versteht, wo man überhaupt wie viel Strom verbraucht oder auch verliert. Reto, ihr habt euch zum Ziel gesetzt, in euren 11 Restaurants den Energieverbrauch, wenn ich, du korrigierst mich, 8% zu senken. Wo steht ihr und seid ihr auf gutem Weg, dieses Ziel zu erreichen?
Ich habe natürlich nachgeschaut und wir haben das Glück, dass wir in den meisten Restaurants können wir sehr gut den Energieverbrauch messen über die Elektroverteilung. Und jetzt im Vergleich von 2019 zu 2022, weil Corona ausgeblendet, es war ein bisschen schwierig zu 2022, war so das nächste normale Jahr, da konnten wir tatsächlich 13% einsparen. Es ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil die Transaktionen, die Anzahl Transaktionen noch nicht auf dem Stand waren von 19. Aber immerhin, es ist doch eine substanzielle Einsparung, die wir gemacht haben. Es war ja 22 auch die Strom, die Krise und Knappheit, da waren alle Betriebe angehalten zu optimieren. Das hat sicher geholfen, den Verbrauch unterzubringen.
Also das Bewusstsein geschärft eigentlich auch von politischer Seite. Das Programm EcoGastro fördert ja den Einsatz von energieeffizienten Geräten und berät auch in Sachen Nutzung und Optimierung. Wie muss man sich das genau vorstellen, Moritz? Und Anschlussfrage, was sind da die low-hanging fruits beim Energiesparthema?
Also eben im Grundsatz ist das ein Förderprogramm, unterstützt von pro Kilowatt. Und es geht genau um den Ersatz von alten ineffizienten Geräten durch neue Geräte. Und da gibt es ganz große Einsparungen, die möglich sind. Aber damit adressieren wir natürlich einfach den Faktor Technik. Und dann gibt es den Faktor Mensch. Und da gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, Einsparmöglichkeiten. Eben also die ganzen Einschaltzeiten, Geräte laufen lassen, permanent. Das sind so große Themen. Und es ist auch ein Mythos, den viele Leute im Kopf haben, dass eben es mehr Energie braucht, ein Gerät auszuschalten, das sich dann wieder erwärmen muss, als ein Gerät konstant in der Bereitschaft zu halten. Das sind so low-hanging fruits, würde ich sagen, da man wirklich ziemlich unmittelbar Energiesparmaßnahmen umsetzen kann.
Ja, Eva, das ist da etwas, wo man dich auch immer wieder antrifft, in Videos und so. Du gibst den Leuten ja auch mit, wie man Energie clever sparen kann, zum Beispiel zu Hause. Das Eierkochvideo von unserem Altbundesrat Adolf Oggi, das hat natürlich die ganze Schweiz zum Nachdenken und auch vielleicht Schmunzeln gebracht. Hätte er das Ei eigentlich nicht im Wasser kochen sollen? Oder anders gefragt, wie geht Energiesparen heute? Was hat man damals, als das Video entstanden ist, noch gar nicht gewusst?
Ich finde, er hat das richtig gemacht mit diesem Video. Das ist immer noch aktuell. Also er hat verschiedene Sachen gezeigt. Also Deckel drauf gilt heute genauso. Nicht zu viel Wasser. Also alles, was Wasser erhitzt, braucht Unmengen Energie. Und er gibt ja den Tipp, nur ganz wenig Wasser zu nutzen. Also das stimmt alles, was er erzählt hat.
Da ein Visionär.
Wissen wir noch nicht, also irgendwie gibt es nicht mehr zu wissen, wir müssen es einfach machen.
Okay.
Und der Bund hat unzählige Programme und eigentlich, was wir vor allem machen, ist ja finanzielle Unterstützung geben. Also Energieberatungen werden finanziell unterstützt. Das ist eben diese PIKE-Beratung, also die Hälfte der Kosten zahlt der Bund. Dann haben wir, also unterstützen ganz viele Programme beim Ersatz von Anlagen, Geräte, Beleuchtung, was auch immer. Es gibt sehr viel. Ich meine, Photovoltaik, das kennen Sie, Gebäudesanierungen. Ja, also es gibt ganz viele solche Sachen.
Wie wichtig ist denn Energiesparen in Profiküchen? Also eben, es ist ein Treiber, aber wie relevant und wie wichtig ist es wirklich? Wie schätzt du das ein?
Es macht jetzt bei den Betriebskosten einen kleinen Teil aus, aber man kann halt dort die Gewinnmarge schon verbessern, wenn man weniger unnötige Energiekosten hat. Von daher ist es ein interessanter Bereich. Also es gibt Maßnahmen, die eben in Energieberatungen entdeckt werden, die sich sehr schnell auszahlen. Und ich möchte noch sagen, also die Gastronomie braucht schon viel Energie. Also beim Strom, es ist etwa 3% oder 4% vom Schweizer Stromverbrauch ist in der Gastronomie. Also das ist ein wichtiger Bereich.
Das ist relativ viel. Mit einfachen Methoden kann man in Profiküchen bis zu 15% Energiekosten einsparen. Was sind so die Top 3 Beispiele, die du jetzt nennen würdest?
Man muss differenzieren. Wenn es einfach ist, und ich baue eine neue Küche, dann muss man sich erstmal intensiv Gedanken machen über das Konzept der Küche. Man muss sich intensiv Gedanken machen über die Gerätschaften der Küche. Welche Gerätschaften brauche ich wirklich, in welcher Größe, in welcher Ausführung? Und wenn das eine Bestandsküche ist, dann sind es eigentlich oftmals ganz einfache Dinge, den Mitarbeitern bewusst machen, wenn du einmal bei dem Kombidämpfer umsonst die Türe aufmachst, dann verlierst du 150 Wattstunden an Energie. Das ist viel. Also versuch, Technik zu nutzen, dass du wirklich Gerätschaften, so wie sie konzipiert sind, automatisiert auch laufen lässt. Weil dafür haben die Hersteller, setzen unwahrscheinlich viel Zeit ein, damit das automatisiert funktioniert.
Also if you're looking, you're not cooking, oder?
Ja, genau.
Reto, wie organisiert ihr? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt bei dem Ganzen, regelmäßige Schulungen eben von den Mitarbeitern, weil die Veränderung in den Teams ist ja auch eine Realität. Fluktuation ist normal geworden. Wie macht ihr das mit den regelmäßigen Schulungen zum Thema? Und was waren bei euch jetzt in dieser Transformation oder in diesem ganzen Projekt so die wichtigsten Erkenntnisse?
Also was sicher am einfachsten ist, alles was man einstellen kann, eben ein Gerät ersetzen, das weniger Energie braucht, die Beleuchtung ersetzen, die weniger Energie braucht. Sag ich mal, die Lüftung richtig einstellen. Kühlung ist auch sehr, gewerbliche Kühlung ist auch sehr viel Energie und dort eben auch Luft, Schleier machen, dass man, dass da, wenn man die Türe aufmacht, nicht Energie verloren geht. Also so, solche Maßnahmen, die niemandem wehtun, die auch einfach normal in den Alltag oder einfach in den Alltag integrierbar sind. Das ist sicher, dort hat man Konstanz, weil das ist jetzt nicht vom Faktor Mensch abhängig, sag ich mal, sondern das kann man einstellen, programmieren, das ist einfach da, das ist wie natürlich. Und das ist ein Bereich, finde ich, den hat man in der Hand. Und dann beim Faktor Mensch, das ist die Sensibilisierung sehr wichtig. Wir haben so ein Merkblatt gemacht, wo gewisse Dinge stehen, eben wann schalte ich die Fritteuse ein, dass ich sie nicht zu früh einstelle, wann den Geschirrspüler, dass man das auf eine unterhaltsame, ein bisschen leichte Art auch mit Spaß macht und das immer wieder schult. Einerseits haben wir F&B-Coaches, die das machen und auch unser FM-Team, aber auch dort haben wir noch Potenzial auch, oder? Weil es geht dann auch wieder in den Hintergrund, der Alltag kommt zurück und es ist wirklich wichtig, dass man das regelmäßig macht, thematisiert. Und da sind wir jetzt auch noch nicht dort, wo wir sein möchten, auch visualisiert, oder? Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sieht, wie viel habe ich heute verbraucht, was ist unser Ziel als Team, dass man da einen spielerischen Umgang auch findet. Ich glaube, das hilft, um da eine positive Motivation fürs Strom optimieren zu erreichen.
Und du sagst jetzt eine spielerische Umsetzung, das finde ich extrem spannend. Bei uns war es einfach so, du kommst um 8 Uhr in die Küche und zack, alles muss voll eingeschaltet. Oder? Wie macht ihr das konkret, spielerisch?
Also durch Vorleben natürlich, also dass man die Gewohnheiten auch bricht oder sagt, hey nein, jetzt eben mit klare sagt, nein, die Fritteuse wird später eingeschaltet, weil das geht schnell, bis die hoch ist. Kommunikation und ja, Vorleben schlussendlich durch unsere Führungskräfte. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig.
Ja. Aufkleber auf jedes Gerät, wie lang die Vorheizzeit des Gerätes ist. Und schreibt drunter, im Regelfall muss das Gerät, die Spülmaschine, nicht vor 10.30 Uhr eingeschalten werden. Mhm. Weil der erste Spülgang des Vorheizen 20 Minuten dauert. Im Regelfall dauert der Kombidämpfer 2,5 Minuten zum Vorheizen. Denk dran, schalt ihn erst ein, wenn du ihn brauchst. Denk dran, wenn du ein Blech Gratter in den Kombidämpfer reinschiebst, dann braucht der beim 10er Kombidämpfer ungefähr das Kilo, ungefähr 0,8 kW. Ist der halb voll, braucht er pro Kilo Lebensmittel nur 0,3 kW. Einfach, und was für mich auch immer wichtig ist, das Wording. Es ist immer besser, wir wollen Energieverschwendung vermeiden. Sparen heißt immer sowas, ich muss auf was verzichten. Eigentlich geht es in der Debatte im Wesentlichen um die Verschwendung zu vermeiden. Und es kommt, nach meinen Schulungen kommt das immer viel besser an, als wenn ich über Sparen spreche.
Also cleverer Einsatz. Moritz, was kosten jetzt eure Workshops und was ist der Unterschied zu den Trainingsangeboten?
Ja, das ist bei uns jetzt gerade noch in Entwicklung auch, in Veränderung. Wir haben alle Möglichkeiten, also halbtägige, ganztägige Workshops ab 500, 800 Franken, je nachdem, je nach Betrieb, je nach Größe, je nach Umfang. Aber wir sind jetzt auch sehr stark daran, dass wir eigentlich unsere Inhalte, unser Wissen, was wir jetzt auch erarbeitet haben, auch in eine digitale Lernumgebung geben können ab nächstem Jahr, weil wir einfach merken, es gibt dieses Bedürfnis. Und eben, ich glaube, zum Beispiel auch mit Gastrofutura, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist, ist jetzt auch eine Toolbox entstanden, die immer mehr Wissen auch bündeln soll, weil es eben genau um diese Sachen geht. Oder es geht einerseits um das Thema als Chefsache und das Vorleben und dann auf ganz simple Ebene, eben ein kleiner Aufkleber am Gerät kann schon sehr viel bewirken. Und wir merken einfach, es ist oft halt auch der Zeitmangel, der da ein bisschen drückt und denken einfach, dass man da auch mit digitalen Angeboten da noch ein bisschen besser auch den Bedarf abholen kann. Und das ist ja einfach auch vom Grundsatz her, das ist einfach wir sprechen immer vom Betrieb ohne Nutzen eigentlich, den wir adressieren, weil das ist klar, Gastronomie hat einen Grundprozess und einen Grundbedarf und an dem rütteln wir ja eben nicht, sondern eigentlich die Verschwendung, die wir eigentlich wegkriegen wollen, weil es eben auch die Einspareffekte dann hat.
Also Verschwendung wirklich reduzieren, aber trotzdem eben messbar sein muss es ja. Du hast gesagt, ihr könnt das messen, du kannst es natürlich vergleichen. Das ist vielleicht eine Spezialsituation, Gerhard. Wie kann man sonst das sicherstellen? Gerade bei Food Waste weiß man ja auch, man merkt erst, wie viel man wegwirft, wenn man einmal misst, wie viel es ist.
Also für mich gehört in jede Küche Gerätschaften auch vernetzt. Wenn man Gerätschaften vernetzen kann, dann haben fast alle modernen Systeme haben dann auch einen Stromzähler mit drin. Das siehst du genau. Dann kann man anzeigen, das Gerät ist heute schon wieder 5 Stunden im Standby gelaufen. Und dann kann man das den Mitarbeitern zeigen. Mhm. Schalte das doch bitte aus, das Gerät. Oder fahr zumindest die Temperatur so weit runter, aber im Regelfall besser ausschalten. Wie du es richtigerweise sagst, das ist ein Märchen, dass das Durchlaufen energetisch besser ist, als wie auszuschalten. Und gerade weil moderne Geräte, früher hat man in der Küche, wie du richtig sagst, morgens rein, die Geräte haben eine Stunde gebraucht, bis sie endlich auf Temperatur waren. Heute sind alle modernen Geräte in 2,5 bis 3 Minuten bereit, dass man sofort das erste Lebensmittel garen kann. Und das muss man den Leuten natürlich, gerade auch den Elternköchen, die immer gewohnt waren, in die Küche gehen, einschalten, frühstücken.
Genau.
Das muss man den Leuten, das ist fast wie ein Umerziehungsprozess.
Ja, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, das sind Prozesse, das ist klar.
Ja.
Also man muss ein bisschen das Verständnis schaffen oder einfach neue Geräte kaufen.
Ich persönlich, wir haben als Hersteller, wir haben die Geräte ja schon gezwungen, aufgrund der Normen, aufgrund der ENAG, aufgrund des Energy Stars, die Effizienz stetig zu verbessern. Aber wenn man diese anderen Gesamtprozesse außer Acht lässt, dann ist es die Einsparung Homöopathie im Vergleich zu dem, was ich über Lüftung im Winter unnütz nachheizen, Sommer klimatisieren muss, was ich dann, die Heizung im Haus kann noch so effizient sein, wenn immer die Fenster offen sind.
Also das sind die Good News für Leute, die eben vielleicht auch jetzt die Geräte nicht unbedingt sofort amortisieren wollen, neue Geräte anschaffen wollen. Ja. Das Verhalten ändern, ändert eben schon viel und bringt schon viel. Moritz, du kennst dich auch bei Food Waste aus. Was verschwendet overall weniger Energie? Weißt du das? Food Waste vermeiden oder Stromverbrauch in der Profiküche senken?
Ja, also ich sehe eigentlich zwischen diesen Themen sehr viele Parallelen. Also eben, das ist beides, geht es um Ressourceneffizienz, um Verschwendung. Beim Food Waste ist es einfach sichtbarer und beim Strom ist es halt ein bisschen schwieriger, weil das einfach aus der Steckdose kommt für viele Leute und es ist weniger sichtbar, außer wenn es visualisiert wird durch das Gerät. Es ist sicher vom Kostenfaktor her, ist jetzt der Food Waste, würde ich sagen, ist stärker ausgeprägt. Aber wenn man dann plötzlich die ganze Systemgrenze aufmacht und die Systemsicht nimmt und sagt, die Lüftung schauen wir noch an, wir schauen Warmwasserverbrauch an, dann sind wir ein bisschen aus unserem Blickwinkel der Elektrizität, jetzt vom Strom weg. Aber dann vom Gesamtsystem, denke ich, wird das dann sehr relevant.
Mhm.
Und ich finde einfach auch, die Mitarbeitenden mitzunehmen in diesem Thema und einfach generell die Verschwendung anzugehen, aber trotzdem auch diesen Spagat zu wagen. Wir haben diesen Grundprozess, ob das jetzt beim Food Waste ist. Es gibt einfach Rüstabfälle, es gibt einen Teil Überproduktion, aber jedes Gramm Food Waste, was wir einsparen können, jede Kilowattstunde, die wir einsparen können, hilft dem Betrieb einfach auch für die Marge. Oder?
Und die Marge ist klein, wir wissen es, also jedes Prozent zählt in diesem Zusammenhang. Eva, ihr bietet ja auch Beratungen an, Energieberatungen an. Was kostet das oder wie muss ich mir diese Programme vorstellen? Was kostet es? Wie sieht so ein Programm aus für einen Gastronomiebetrieb?
Ich erzähle gern darüber. Also es sind nicht wir, die die Energieberatungen anbieten. Also es sind 200 akkreditierte Energieberaterinnen und Energieberater in der ganzen Schweiz. Da kann man selber aussuchen, wen man will, aber wir bezahlen dann 50% der Kosten von einer Energieberatung. Das kostet im Durchschnitt 5.000 Franken und wir würden dann 2.500 Franken bezahlen. Aus der Beratung kriegt man dann eine Liste mit Maßnahmen, die sind auch, also gibt es Schätzungen, wie viel das kostet, wie lange das geht, bis es amortisiert ist. Und man weiß dann eigentlich gerade, was der nächste Schritt ist, der beste, wo man anfangen kann. Und wenn man umsetzt, bezahlen wir auch wieder 50% der Umsetzungskosten. Also diese beratende Person kann auch helfen, Förderanträge stellen, für Beleuchtung ersetzen, Geräte ersetzen, was auch immer es ist. Und ich möchte auch, dass Sie das Contracting-Modell kennen oder daran denken, wenn Sie, weil dann braucht man eigentlich keine Investition selber zu tätigen. Also Sie können dann mit einer Contracting-Firma die Gebäudetechnik modernisieren und haben garantierte Energiekosteneinsparungen, die diese Contracting-Organisation Ihnen bringt. Also kommen
wir vielleicht später noch ein bisschen im Detail drauf an. Find ich sehr, sehr spannend natürlich. Hat sich auch, glaube ich, sehr stark geändert jetzt, oder?
Also wir hoffen irgendwie, dass viel mehr in Contracting gemacht werden kann, um eben so Investitionsblockaden oder Staus zu beheben. Aber es ist jetzt noch nicht so angekommen, wie es eigentlich sollte, weil es hat nur Vorteile für alle Seiten. Also irgendwie hoffen wir immer, dass so ein... Ja, dass das so richtig abhebt, dieses Modell, aber ist noch zu wenig bekannt.
Moritz, du nickst.
Das ist generell, jetzt finde ich nicht das Thema Contracting als solches, aber einfach mehr generell das Thema Energie ist für mich ein Herzensthema und ich glaube vielleicht mit der Energiekrise 2022 kam das so ein bisschen ins Bewusstsein, aber ich denke, das ist auch schon wieder ein bisschen so eine Ermüdungserscheinung. und so ein bisschen wieder zurück zum alten Modus, wo einfach das viel vorausgesetzt wird und vielleicht eben wieder ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn. Nein, ich finde es natürlich sehr wichtig, dass man diesem Thema dranbleibt. Also ich habe nur so ein bisschen mir ein bisschen die Zahlen intern auch angeschaut. Du musst mich korrigieren, Eva. Also ein durchschnittlicher Haushalt in der Schweiz, so 4.500-5.000 Kilowattstunden. Und diese gewerblichen Küchengeräte, die brauchen schnell mal 10.000 Kilowattstunden im Jahr. Das ist eben genau das, was Gerhard sagt. Zwei, dreimal die Türe aufgemacht, jeden Tag. Da entweicht sehr viel Wärme. Das ist auch dann Energie, nicht per se Strom, aber die wird auch bereitgestellt. Und ich glaube einfach, da ist das Potenzial einfach immens. Und deswegen finde ich das sehr wichtig, oder, dass dieses Thema wirklich ins Bewusstsein rückt und vielleicht auch mit innovativen Modellen noch mehr herausgeholt werden kann. Weil es ist natürlich Investitionskosten, das ist eine Herausforderung für die Gastronomie.
Ist es für mich als Gastronom dann kompliziert, diese Förderbeträge überhaupt anzugehen? Oder weiß ich da schon, oh, das gibt wieder so einen riesen Papiertiger und ich kann das... Ach.
Nein, das läuft eigentlich sehr schlank und effizient ab. Das sind eigentlich auch die Hersteller und Händler, die bei uns zertifiziert werden mit ihren Geräten. Diese Geräte messen wir nach einem standardisierten Verfahren. Und dann sind es eigentlich die Hersteller und Händler, die diesen Förderbeitrag bereits an die Endkunden weitergeben, sehr unkompliziert, und uns dann in Rechnung stellen. Also für den Endkunden, für den Gastronomen ist das eigentlich sehr effizient und schlank. Und eben kann auch im Rahmen von einer Pike zum Beispiel, kann das eben auch dann beleuchtet werden und Hilfestellung geleistet werden.
Also wieder ein Tick hinter den Kosten machen, finde ich sehr spannend. Jetzt, Reto, der Normalfall ist ja nicht der Neubau, wir kommen vielleicht später noch zum Thema Neubau auch, sondern eben die Pacht von Lokalitäten. Da schwinden dann plötzlich die Möglichkeiten auch von baulichen Veränderungen. Wie habt ihr das Sparpotenzial analysiert? Seid ihr da wirklich seriös von Location zu Location gegangen? Habt ihr separat analysiert oder einfach auch ganz grundsätzliches Anwenderwissen so beherzt, wie wir jetzt gehört haben?
Ja, das ist richtig. Ich glaube, das Contracting ist wahrscheinlich auch eher für Unternehmen, die das Haus besitzen, oder? Wahrscheinlich die Zielgruppe eher und viele pachten, also auch wir sind überall Mieter, wo wir sind. Und teils ist die Lüftung bei uns in unserem sagen wir Verantwortungsbereich, teils stellt es der Vermieter. Also man muss wirklich jeden Betrieb separat anschauen, gewisse logischerweise Verhaltensmuster, oder eben, die sind überall gleich, da kann man schulen, aber rein die technischen Gegebenheiten, die muss man wirklich spezifisch auf das Lokal, sind auch unterschiedliche Bautypen von der Lüftung und so weiter, Möglichkeiten, Lichtsteuerung, was man alles voreinstellen kann, also muss man sehr individuell machen. Was noch spannend ist, ich habe vorhin Gerhard gefragt, was ein guter Benchmark ist, weil jetzt zur Vorbereitung habe ich geschaut, wie viel Energie verbrauchen wir und wie vergleiche ich das jetzt, oder? Was ist eine, weil das ist noch schwierig, ist es der Durchschnittsbau, ist es, oder wie, dass ich da nicht Äpfel mit Birnen messe und auch, dass eine Vergleichbarkeit ist. Und ja, Gerhard, du hast mir deine Zahl genannt, vielleicht auch als Takeaway für alle. Was ist ein guter Benchmark pro, sag ich mal, pro Teller, pro Gast, inklusiv bei uns jetzt Lüftung, Heizung, Licht, oder? Ich sage dir nachher, auf was ich gekommen bin. Oder? Genau.
Wenn man alles wirklich gut macht, dann sollte der Energieverbrauch pro Menü unter 1 kW sein. Dann macht man alles ganz richtig. Und das ist ein guter Benchmark. Wenn man vieles falsch macht, dass die Lüftung überdimensioniert ist, dann liegt man irgendwo bei über 2 kW. Und wie die AXA-Studie, ihr könnt es ja nachher auch mitnehmen, wie das zeigt, der Professor Greiner sagt hat, wir haben zwar 25% Energie eingespart, aber das Potenzial wäre noch viel größer. Mhm. Also spreche ich wieder von Sparen. Im Prinzip ist es alles, wenn man alles richtig macht, dann ist die Quadratur des Kreises. Das Küchenklima wird besser, die Arbeitsabläufe werden viel einfacher, das Arbeiten wird viel einfacher, die Speisenqualität wird besser und es hat nur Vorteile. Und wenn man dann die Mitarbeiter an diesem geldwerten Gewinn teilhaben lässt, dass man sagt, okay, ihr macht das jetzt einfach, ihr nehmt damit teil, mit dem späteren Einschalten und alles, und ihr bekommt 10% von der Energieeinsparung oder von der Kosteneinsparung auch zusätzlich mit drauf, dann habe ich in meinen Objekten immer, die Leute haben auf einmal Spaß dabei. Die haben auf einmal Spaß dabei, sowas zu machen.
Wie sieht es jetzt aus bei euch?
Zuerst bin ich ein bisschen erschrocken, weil wir sind tatsächlich bei 900 bis 1 Kilowattstunde sind gelandet pro Transaktion oder pro Gast. Zuerst dachte ich, das ist viel, oder? Weil eigentlich wäre es ein gutes Argument, nicht zu Hause zu kochen, oder? Weil man Energie sogar spart. Aber es ist schon noch viel, oder? Und ich bin froh, dass wir da nicht ganz falsch liegen. Aber unser Ansporn ist, dass wir da noch tiefer kommen. Weil ja, es ist viel, viel Strom, aber es zeigt auch, wie viel dahinter steckt, oder? Hinter einem Gastronomie. Und ich denke, vielleicht muss man das auch noch mehr dann auch kommunizieren, auch die Gastrobranche, oder? Wie viel Aufwand, wie viel da dahinter steckt. Weil ich glaube, das ist man sich nicht so bewusst.
Du sprichst jetzt von Transaktion. Ich sehe bei euch aber sehr oft Menschen, die halt einfach einen Chai Latte trinken oder was. Das ist auch eine
Transaktion. Das ist auch eine Transaktion, genau. Ja.
Also effektiv. Die haben aber nichts gegessen.
Nein, aber es gibt dann auch Leute, die essen oder die zahlen für vier, oder? Und es ist dann so eine Mischrechnung. Aber ich glaube, das ist kein ziemlich ein verlässlicher Wert, würde ich mal sagen. Eher sogar wahrscheinlich tief gestapelt, okay. Weil eine Transaktion ist ja mindestens eine Person und es kann aber auch mehr, können auch mehrere sein. Also
okay.
Ja, das also ist aber schwierig auszuwerten, halt jetzt bei uns, genau.
Ein Durchschnittswert in dem Sinn, Gerhard, du hast es schon mehrfach gesagt, die Energieverschwendung, die treibt dich um. Du hältst da auch immer wieder Referate und Seminare zum Thema Reduzierung von Energieverschwendung in Profiküchen. Wenn wir jetzt eine neue Küche bauen dürfen auf dem grünen, schönen Wiesenland, wir können das sauber planen, welche Fehler sollte man nicht machen? Kannst du drei typische Planungsfehler mal nennen bei Neubauten, die besonders gravierende, langfristige Energieverschwendungen verursachen?
Der größte Fehler ist, dass man sich im Vorfeld zu wenig Gedanken macht. Was soll gekocht werden, in welchen Mengen, was heute, was morgen, was in Zukunft? Und dann muss man sich auf den Weg machen, die Probefahrt. Man muss Technologien anschauen, wie arbeiten Technologien, was sind die Vor- und Nachteile. Und wenn man diese ganzen Parameter gesammelt hat, dann, wenn ich zum Beispiel bei uns, dass wir Kunden einladen zum Probekochen, du kannst dein Schnitzel in der Bratpfanne machen, du kannst es aber auch so machen. Du kannst die Kartoffel im Wasser kochen, kannst auch so. Oder du kannst die Pommes, Extrembeispiel, in der Fritteuse mit horrendem Energiebedarf machen, oder in einem Kombidämpfer. Wenn der Kunde sagt, ja, mit dem bin ich jetzt so einverstanden, wir machen das so, und dann fängt man erst mit dem Konzept an. Dann fängt man erst an zu malen, wie die Küche ausschauen soll. Dann wird sie im Regelfall wesentlich kleiner, wesentlich weniger Gerätschaften, wesentlich längere Nutzerzeiten pro Geräten, also nicht immer kalt und warm der Geräte. Das ist das Allerwichtigste. Ich predige bei den Küchenplanern, und viele machen das ja auch schon richtig, die Wertschöpfung ist in der Konzeptentwicklung. Die Wertschöpfung ist in der Konzeptentwicklung. Mhm.
Ja, also ich kann gerade aus sehr aktuellem Anlass kann ich dazu noch ergänzen. Wir haben jetzt gerade letzten Freitag die erste Schulung gestartet, wo wir als Zielgruppe spezifisch die Gastroplanerinnen und Gastroplaner im Fokus haben, weil es genau einfach die Befähigung ist, auch so ein bisschen, also einerseits die Sensibilisierung für das Thema, weil wir einfach auch merken, dass die Energiekompetenz zum Teil noch nicht so stark ausgeprägt ist, aber weil eben auch genau Sie dann als Gastroplaner eigentlich diese Schnittstellen eigentlich auch bespielen sollen. Oder Sie sind im Austausch mit dem Lüftungstechniker, Sie sind im Austausch mit dem Elektrotechniker. Und es ist genau, je mehr dieser Dialog stattfindet, desto mehr kann auch dann diese Überdimensionierung eigentlich reduziert werden. Das ist ein Riesenthema. Gerade einfach, also Lüftung als Beispiel, aber es ist eben auch, wo stehen die Geräte, wie groß sind die Geräte. Einfach, das ist alles natürlich immer ausgehend vom Betriebskonzept. Aber eben diesen Dialog da noch zu schärfen und zum Teil vielleicht noch mehr Rückfragen zu stellen, genau an diesem Thema sind wir jetzt auch dran, und es war jetzt bisher die erste Durchführung mit einem Tag, aber das Feedback schon mal gut, und ich denke, es ist wirklich ein Bedarf, also wirklich, der Branche auch.
Ja. Ja, wirklich vorne ansetzen, da wenn es eben losgeht mit einer optimalen Planung. Jetzt eben, wir haben es gehört von dir vorhin schon, Moritz, akkreditierte Händler, Hersteller, die geben den Förderbetrag gerade weiter beim Neukauf eigentlich von Geräten an die Gastronomie, ohne dass man groß da irgendwas beantragen muss. Aber wie viel ist das? Am Schluss, kannst du da eine konkrete Zahl nennen?
Ja, wahrscheinlich 10, 15, 20% oder so. Ja, das ist unterschiedlich. Das ist wirklich schwer zu beantworten, die Frage.
Was würdest du sagen, Eva, weißt du das? Kennst du die Anteile jetzt pro Gerät?
Also bei Ecogastro weiß das nicht.
Ungefähr. Es ist natürlich immer abhängig auch, wie effizient ist das jeweilige Gerät gegenüber dem Benchmark. Und je effizienter, desto höher ist dann der Förderbeitrag. Und dann ist es dann auch gedeckelt, oder? Genau, aber das ist relevant, oder? Es sind mehrere hundert Franken, bis zu 1200 Franken, jetzt gerade bei den Kombidämpfern. Wenn das das effizienteste Gerät ist, das habe ich ein bisschen angeschaut, die Verbrauchswerte, oder das kann wirklich von 15 Kilowattstunden zu 50 Kilowattstunden und dann die ineffizienten Geräte werden dann noch höher. Also das ist einfach auch, das ist einfach der Spread ist einfach extrem groß, der Range ist groß.
Also wenn wir den effizientesten Kombidämpfer kaufen, den wir haben können, der kostet, ich sage eine Zahl, 20.000 Franken, dann kriege ich 1.500 Franken.
Ja, so circa. In der Dimension, ja.
Okay.
Und also bei sonst Förderprogrammen für jetzt Beleuchtung, Lüftung, genau. Anlagenersatz, das ist so 10-20% der Investitionskosten, sind so übliche Förderbeiträge.
Gibt es da politische Bestrebungen, weißt du, oder wird das erhöht? Oder bleibt das jetzt mal von dem gesamten Kuchen bestehen, so wie es ist? Weil der Mekano scheint mir sehr einfach zu sein.
Ja, also gut, das ist das Einfachste. Also es gibt schon mehr Administration für andere Förderprogramme. Und also wichtig ist auch immer, dass man schaut, dass man am Anfang beim Förderprogramm anfragt und nicht irgendwas investiert. Also manchmal ist es dann wie zu spät. Dann kann man nicht im Nachhinein noch Fördergelder erhalten. Das Gebäudeprogramm ist in Diskussion, also das wissen wir alle aus den Medien und es ist auch noch offen, was der Bund da für eine Rolle spielt in Zukunft, aber also eigentlich sind genug Fördergelder da. Sie müssen abgeholt werden.
Also abholen, liebe Gastronominnen, liebe Gastronomen, umrüsten, energiesparen und Gelder beantragen, finde ich sehr relevant. Reto. Jetzt werden manchmal auch Lebensmittel gekocht, schnell gekühlt, dann wieder erwärmt, obwohl die Lebensmittel dann für das Kochen eigentlich nur 5 Minuten brauchen würden, wenn man sogenannt à la minute zubereiten würde, Brokkoli etc. Kühlen braucht dann eben nochmal die gleiche Energie wie Kochen, haben wir schon gehört. Aber es gibt auch andere Beispiele für schlechte Gewohnheiten. Wie habt ihr es geschafft, diese so peu à peu zu verändern?
Vielleicht ganz kurz noch zurück bei der Küchenplanung. Dort ist mir noch eine Idee gekommen, wo der Bund oder wo man miteinander etwas erschaffen könnte. Und zwar bei der Planung gibt man ja immer die Kilowatt der Geräte an für die Auslegung der Lüftung und so, oder? Mhm. Aber niemand berechnet den potenziellen Energieverbrauch. Und das wäre eigentlich ein Zeitpunkt bei der Planung, um das zu integrieren, dass man das quasi wie institutionalisiert, dass man schaut, okay, was planen wir, wie müssen wir die Lüftung auslegen und so weiter, aber dass man auch gerade einen Forecast macht für den Verbrauch, weil dort kommt man wieder auf das, was du sagst, oder wo sind die größten Verbraucher, können wir das besser machen und dort bei der Planung wäre eigentlich ein guter Hebel, weil die Zahlen muss man liefern oder macht man und dann könnte man diese schon für die Zukunft, hat man dort ein bisschen einen Forecast oder ist mehr sensibilisiert. Klammer geschlossen.
Und Moritz, ja. Du kannst sagen, du hast das bereits erfasst, oder?
Ja, also wir sind auch wieder aus aktuellem Anlass, wir sind genau in diesem Projekt mit den Gastroplanen, sind wir auch an der Entwicklung eines Energieberechnungstools, eines webbasierten, das genau das eigentlich abbilden soll. Also dass man genau einerseits unsere Eco-Gastro-Geräte, die wir sehr gut kennen und gut messen, die sind hinterlegt, aber dann auch Standardgeräte, dass man dann auch diesen Vergleich machen kann, diesen Gerätevergleich. Und dass dann eben gerade der Gastroplaner genau sagen kann, ich brauche 2 Kombidämpfer, einmal effizient, einmal nicht effizient gegeneinander gegenüberstellen. Da sind wir auch gerade dran. Also das ist alles jetzt mit Hochdruck unterwegs.
Viele Sachen als immer hinterfragen. Normen ändert sich im Zeitrahmen von 10 Jahren. Technologie ändert sich. Gerade diese Lüftungsnorm, die ist jetzt seit 40 Jahren unverändert. Oder seit 1984. Da kommen teilweise absurdeste Mengen zusammen, die mit heutiger Realität nichts mehr zu tun haben, als würde die Schweiz den Energieverbrauch der Staatsbahn nach der Dampflok bewerten, berechnen. Und dann kann sich die Mitarbeiter der Küche noch so bemühen, wenn die Energie, wenn das Fenster nie zu ist im Haus.
Ja.
Und da muss man alles hinterfragen, was man macht und sich immer, plädiere ich immer, holt euch einfach die erfahrenen Leute mit dazu, die Experten mit dazu und dann schafft man unwahrscheinlich Effizienz, vermeidet Energieverschwendung und bekommt noch tolle Fördergelder. Noch mit dazu?
Gute Idee, ja. Machen wir, nehmen wir mit. Ich komme noch mal zurück zur Organisationsfrage, weil eben die Organisationsart einer Küche kann natürlich helfen, Strom zu sparen. Habt ihr das auch in Erwägung gezogen, eure Produktionsmethodik zu ändern oder bleibt die, wie sie war?
An dieser Stelle ist zu erwähnen, eben, dass das Thema ist gespickt von Zielkonflikten. Es ist nicht schwarz und weiß. Also es sind ganz viele Zielkonflikte, die dieses Thema umgeben. Wir würden gerne den Brokkoli nicht sofort abkühlen, aber da hat der Lebensmittler etwas dagegen und der will, dass er möglichst schnell auf möglichst 3 oder 4 Grad ist, obwohl der Geschmack, wir wissen das, nicht mehr gleich ist, wie wenn er jetzt halt langsam abkühlt. Also da gibt es viele Zielkonflikte, wo dann wieder dagegen spielen. Und schlussendlich ist es ein Thema, eben was kann man optimieren, Prozesse anpassen. Bei uns ist immer das Thema Schockkühler oder mit Wasser abkühlen. Das hat auch mit der Farbe zu tun, ist auch wieder Qualität. Halt eine Erbse, die muss man schnell abkühlen, sonst wird sie grau. Und da hat es auch viele Zielkonflikte. Und da versuchen wir immer, einen idealen Weg zu finden. Food Waste ist auch ein Thema, wenn wir zum Beispiel den Karottensaft bei uns machen. Wir nutzen den Trester auch für einen Mousse. Also da ist auch die Energie schon drin, dass man das nicht wegschmeißt. Ich glaube, es muss gelebt werden, oder? Es muss von innen gelebt werden und es ist ein dauerndes Optimieren, wachsam zu sein, zu schauen, wo kann man einsparen, wo macht es keinen Sinn, diese Energie zu verschwenden. Und ich glaube, es gibt nicht schwarz und weiß, ja.
Was mir aufgefallen ist bei euch, ihr kommuniziert das auch aktiv nach außen, dass ihr eben Energie reduziert. Wie macht ihr das mit den Gästen, dass man eben verantwortungsbewusst mit der Energie, mit dem Stromverbrauch umgeht? Und interessiert das den Gast überhaupt?
Ich glaube, den Gast, interessiert es leider nicht, sage ich mal. Ja. Und wir möchten ihn auch nicht spüren lassen. Das ist auch so ein Zielkonflikt. Eben alle wollen es im Sommer möglichst kühl haben. Das ist ein Grund, vielleicht nicht in ein Restaurant zu gehen, weil es zu warm ist. Also die Ansprüche steigen auch jedes Jahr. Ja, ich glaube, man darf nicht auf das Verständnis der Gäste hoffen. Ich glaube, man muss es im Hintergrund machen, dass es nicht auf Kosten der Qualität geht, auf des Komforts. Und dann gewinnt man. Ich glaube, wenn man zu viel erklären muss, dann hat man verloren. Und ich glaube, obwohl jeder das gut findet, Energiesparen, aber wenn es dann persönlich, wenn der Komfort leidet, dann will man dann trotzdem keine Kompromisse machen.
Eva, vielleicht noch, du hast es schon angedeutet, oder? Wir sprechen jetzt hier von Technik, von Küche, von so, aber Beleuchtung ist ja auch ein großes Thema. Auch da gibt es Förderprogramme.
Ja, also Beleuchtung ersetzen, das ist die beliebteste Stromsparmaßnahme. Da gibt's seit Jahrzehnten Förderprogramme, die immer noch sehr gut laufen. Also lightbank.ch ist aktuell die Internetadresse dafür.
Eva, wir haben gesagt, wir sprechen noch über Contracting-Modelle. Ich weiß, die Zeit drängt und so, aber gerade bei Heizsystemen ist das schon spannend. Könntest du vielleicht ganz kurz uns nochmal erklären anhand von einem Gastrobeispiel, wie das funktioniert, zum Beispiel Austausch von Warmwasseraufbereitung oder so, was sind die typischen Vertragslaufzeiten etc.?
Man kann entweder gerade die Heizwärme im Contracting beschaffen, also dann besitzt man nicht mehr selber die Heizanlage und hat dort die Betriebskosten, sondern das wird alles an die Contracting-Firma abgegeben. In der Regel nach 10 Jahren gehört einem die Anlage dann wieder selber. Und in diesen 10 Jahren hat man dann garantierte Energiekosten, also maximale oder eine garantierte Energiekosteneinsparung. Und dann gibt es noch Energiespar-Contracting. Das ist ähnlich, aber da geht es eben darum, dass man Energieeinsparungen garantiert kriegt.
Danke vielmals.
Kurz und verständlich, hoffe ich.
Ich hoffe doch, oder? Ich habe noch eine Frage, Reto, weil ich weiß, dass der Druck in der Gastronomie von allen Seiten sehr groß ist. Die Mitarbeiter mit einbeziehen ist gut, die Moral hochhalten ist gut. Also es gibt einfach wirklich viele Punkte. Wie kanalisiert ihr die Information oder das Bewusstsein fördern auch von den Mitarbeitern, sodass eben nicht der Eindruck entsteht, okay, jetzt muss ich das auch noch, also ohne die Mitarbeitenden zu überfordern. Ich glaube, das ist schon noch vielleicht ein Erfahrungsschatz, den du für uns noch lüften könntest.
Es ist wichtig, dass man sportlich das Thema angeht. Also nicht jetzt mit Druck oder sagt, hey, wir müssen jetzt da, wir drücken, sondern dass wir sagen, hey, wir wollen Energie optimieren, dass man das ja sportlich und versucht, alle kann man nicht begeistern für das Thema, aber dass man sich Menschen oder Mitarbeitende sucht, die affin sind. Wir haben auch bei uns schon einmal, hat einer gesagt, er sei ein Eco-Warrior. Also das hat mir noch gefallen. Man muss ein paar Eco-Warriors haben, auch im Unternehmen, die dann das Thema weitertragen, die das vorleben und die anderen mitziehen. Also ich glaube, das ist wichtig, dass man Menschen findet im Team, die das Thema auch eben mit aus Überzeugung mittragen und das eben auf eine sportliche Art machen. Dann kommt es gut. Nicht immer einfach, aber genau, nicht aufgeben.
Dranbleiben, weitermachen. Vielen, vielen Dank. Ich habe sehr viel gelernt von euch, viel erfahren. Danke, dass Sie hier bei uns waren und ebenfalls mehr wissen möchten. Und ja, danke für das Gespräch. Großen Applaus. Danke vielmals.